Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Seit Anfang September beschäftigen wir uns mit dem Thema Beten. Wir haben es eben schon von Basti so ein bisschen in der Retro-Perspektive gehört. Ich habe gelernt. Und wir reden über das Beten, weil es für den christlichen Glauben extrem wichtig ist. Glaube an Jesus. Jesus hat ja den Glauben angestoßen. Glaube, den der Jesus angestoßen hat, der geht nicht ohne Beten. Und deswegen haben wir reden wir heute schon in der fünften Church Zone über dieses Thema. Und in den letzten vier Church Zones haben wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln uns das Thema Beten angeschaut. Das heißt unterschiedliche Fragestellungen. Und die erste Fragestellung ganz am Anfang September, ich gehe jetzt trotzdem noch mal ganz kurz einfach auch so ein bisschen, was letztendlich dann da rausgekommen ist. Da war es so, dass wir uns gefragt haben, was ist denn eigentlich Beten? Einfach mal generell so, was hat Jesus unter Beten verstanden? Wie hat er es gesehen? Und dabei haben wir miteinander herausgefunden, dass für Jesus Beten immer ein Gespräch zwischen Freunden war. Er hat es so definiert, und zwar ein Gespräch unter den besten Freunden. Ja? Und zwar der Freund, der so gut dein Freund ist, dass du ihn nachts um 12 aus dem Bett holen kannst, um ihm etwas zu bitten, was dir ganz, ganz wichtig ist, um ihm das zu sagen, wo es dir drum geht. Das heißt, für Jesus war Beten ein freundschaftliches Gespräch zwischen Menschen und Gott. Dann zwei Wochen später, Mitte September, sind wir der Frage nachgegangen, was man denn eigentlich beten darf. Gibt es Dinge, die man da nicht nennen sollte? Oder welche Dinge sind ganz besonders wichtig und so weiter? Und Carsten hat uns ganz unmissverständlich in seiner Predigt am 17. September klargemacht, dass wir in einem Gebet alles, wirklich alles mit Gott teilen können, aussprechen dürfen. Es ist nichts zu klein, zu unbedeutend, zu groß, vielleicht zu witzig, zu schlimm, zu beschämend, zu dreckig, zu sündig, zu freizügig und was weiß ich, was dir noch alles einfällt. Nichts darf in ein Gebet nicht rein. Wir können und sollen und dürfen alles beten, was uns bewegt, was uns wichtig ist. Nichts muss draußen bleiben. Wir dürfen mit Gott alles teilen. Und dann Ende September haben wir Beten mal praktisch ganz anders ausprobiert. Das Thema hieß dann doppelt gebetet oder doppelt beten. Beten quasi mit Worten und mit Musik. Und tatsächlich haben Christen schon immer von Anfang an nicht nur mit Worten gebetet, sondern auch Musik dazu gebraucht. Gebete in Musik gepackt und entweder vorgetragen oder gemeinsam gesungen. Das waren dann Danklieder, Loblieder, Anbetungslieder. Heute braucht man ja gerne auch mal englische Wörter, da heißt es Worship Songs. Ja, genau, hört sich ein bisschen cooler an. Auch Klagelieder, Lieder, wo man Schuld bekennt, Bekenntnislieder. Und das ist deswegen so wichtig, weil Musik unsere Emotionen anspricht. Und das spüren wir, Reden mit Gott darf auch emotional sein. Das heißt, zum Beten gehören unsere Gefühle dazu. Und deswegen haben Menschen von Anfang an, also als der christliche Glaube entstanden ist, mit Liedern auch gebetet. Und wir haben das hier in der Church dann ganz praktisch ausprobiert. Da gab es nur Musik, keine Predigt. Und wir haben Gebete, also in der Musik quasi Dankgebete gehabt oder Lob, Bekenntnis, Bitte um Vergebung, Ehre, wem Ehre gebührt oder auch mal fetzige Lieder, mal zum Tanzen, mal nachdenklich, mal ruhig. Und das hat viele von uns emotional gut getan. Und dann Anfang Oktober in der letzten Church Zone, da ging es um die praktische Frage, wie das denn eigentlich geht. Also kann man beten lernen? Wie geht das mit dem Beten? Und die Schüler von Jesus, die haben sich nämlich mal eine Unterrichtsstunde gewünscht zum Thema, wie sollen wir beten? Und Jesus hat ihnen das dann beigebracht. Und in dieser Unterrichtsstunde hat er ihnen das sogenannte Vaterunser beigebracht. Und Interessanterweise hat er aber gleich gesagt, Vorsicht, das ist nicht dafür da, dass ihr das auswendig gelernt, ständig nur miteinander betet, das kann man auch machen, aber eigentlich ist es gedacht als Vorlage, weil ihr wolltet es ja lernen. So könntet ihr das tun und genau, es ist quasi als Vorlage gedacht, das Vaterunser, damit wir beten lernen. Deswegen habe ich auch Mut gemacht, nimm doch das Vaterunser, wir hatten dann so einen Zettel und abschnittsweise überleg dir doch zu den Inhalten, was dich berührt, wo du etwas zu sagen kannst, wo du Gott etwas sagen möchtest. Tatsächlich mache ich das in meinen persönlichen Gebeten seitdem recht regelmäßig und interessanterweise hat es die Art und Weise und die Inhalte meiner Gebete verändert. Es dreht sich interessanterweise in meinen Gebeten weniger um mich, vielmehr um ihn, ja? Sein Reich, sein Wille, dass seine Kraft, seine Herrlichkeit für immer bleibt, dass ich diese Perspektive habe, nicht immer nur mein klein, klein. Probier das doch gerne aus. Falls du nicht da warst, diesen Zettel kannst du von mir noch haben. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt online schaust, mir einfach eine E-Mail schreiben, info@projektx-augsburg.de und dann kannst du so einen Zettel gebrauchen, wo das Vaterunser so abschnittweise drinsteht und dann schreibst du dir auf, was dir dazu einfällt, was du Gott dazu sagen möchtest. Genau. Übrigens, diese vier Church Zones, wie immer, kann man sehr gerne auf unserem YouTube-Kanal nachschauen, wenn man nicht da war oder wenn man sagt, das war so gut, ich möchte es mir unbedingt nochmal anhören. Wir haben es auch als Podcast, da sind dann die Predigten, wobei vom 29.09. da gab es keine Predigt, sondern nur Musik, die ist dann auch auf dem Podcast, kann man entweder bei uns auf der Homepage oder bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes als Podcast nachhören. Diese vier Schritte sind wir also zum Thema Beten bis jetzt gegangen und es fehlt heute noch einer, Basti hat schon gespoilert, es geht darum, kann man, soll man und wie geht das zusammen beten. Aber bevor ich zu dem Thema komme, möchte ich mich kurz an der Stelle noch vorstellen für alle, die heute zum ersten Mal da sind, vielleicht auch beim Stream zum ersten Mal reinschauen. Mein Name ist Klaus Engelmohr, ich bin Pastor hier im Projekt X und ich freue mich über jeden, der heute hier ist, im Ensemble, bei uns im Café noch sitzt oder hier in den Rängen oder auch über jeden, der zu Hause, entweder jetzt oder auch zeitversetzt, diese Predigt und anschaut und bei der Church Zone dabei ist. Schön, dass du da bist und ich wünsche jedem, dass er nachher nach Hause geht und von irgendeinem Satz oder von irgendetwas, was hier passiert ist, berührt nach Hause geht. Für jemand, der schon ganz lange hier ist, vielleicht etwas, was du schon dich lange Nacht sehnst zu hören von Gott, das wäre genial. Vielleicht, wenn du zum ersten Mal da bist und dich fragst, passt das mit dem Glauben, wenn du hier reinschaust und jemand hat dir gesagt, schau doch mal da rein und du weißt gar nicht so genau, wie du im Glauben stehst, ob das nicht alles irgendwie schwierig ist, vielleicht hinterfragst du das, dass du am Ende der Church Zone und am Ende von meiner Predigt so den Eindruck hast, vielleicht sollte ich mich damit doch beschäftigen. Vielleicht ist da etwas, gerade zum Thema Beten, was ich brauchen könnte, was mir helfen könnte. Das wünsche ich jedem. Und an der Stelle nochmal einen kurzen Hinweis für alle, die hier sind. Es gibt ja diese Notizzettel, die in diesen kleinen Taschen an den Rängen hängen. Man kann sehr gerne da auch mitschreiben. Dafür ist das gedacht. Da sind auch Stifte. Danke an den Martin, der die tolle Grafik bei uns im Projekt X macht. Also, es geht heute um das Zusammenbeten. Also wenn Menschen nicht alleine für sich in einem Zimmer sitzen und beten, sondern wenn sie zusammensitzen und laut ihre Gebete sprechen und die anderen hören zu und können das, was sie da laut hören, selbst in Gedanken mitbeten. Und in vielen christlichen Traditionen nennt man das Gebetsgemeinschaft. Und jetzt ist die Frage, ist das denn wichtig? Braucht es das? Ist so ein Zusammenbeten vielleicht sogar wichtiger als Beten alleine? Oder ist es eher so ein Add-on, so ein, ergänzend, kann es auch geben, aber ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wie ist das, ja? Das ist die Fragestellung von heute. Und wenn wir darüber nachdenken, dann stoßen wir sofort an eine Spannung, die in unserer deutschen oder ich sag mal in der westlichen Kultur verankert ist, wenn es um Beten und vor allem auch um Glauben geht. Denn in unserer Kultur ist Glaube Privatsache. So, hier haben wir es. In unserer Kultur ist Glaube Privatsache. Das ist schon sehr, sehr lange in unserer Kultur so verankert. Vermutlich war die Einstellung zur Religion von König Friedrich II., also den Großen, Friedrich den Großen, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, mitverantwortlich dafür, dass wir Religion als Privatsache sehen. Da gibt es ja diesen ganz bekannten Satz, den er mal gesagt hat. Der ist übrigens nicht von ihm, sondern hat er auch adaptiert. Aber von ihm kennt man ihn, weil er ihn aufgeschrieben hat. Und zwar, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und er meinte damit, jeder soll nach seiner Lebens- und Glaubensart glücklich werden. Friedrich der Große hat diesen Satz im Zusammenhang mit anderen Religionen und Glaubensrichtungen geschrieben. Es ging ihm dabei um Toleranz anderen Religionen gegenüber. Jeder soll nach seiner Glaubensüberzeugung leben und glauben. Jahrhundertelang hatten sich ja verschiedene Glaubensrichtungen bekämpft, teilweise sogar bekriegt, in Kriegen verfolgt. Und bei der konkreten Frage damals an den König, ob im Preußischen Reich quasi die römisch-katholischen Schulen verboten werden müssen, hat er diesen Satz gesagt und hat damit seine Auffassung zum Ausdruck gebracht, hat gesagt, in Preußen soll niemand wegen seines Glaubens verfolgt werden und auch nicht diese römisch-katholischen Schulen, die dürfen bei uns sein, weil jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das war natürlich ein Meilenstein in der Geschichte unserer Kultur und es prägt bis heute nicht nur die Gegend, die damals Preußen war, sondern auch hier in Bayern, prägt uns das. Jeder soll das glauben, was er will und man soll den anderen in dem, was er glaubt, tolerieren. Zunächst einmal ist das ja ein guter Grundpfeiler unserer Kultur. Ich meine, er wurde ins Grundgesetz übernommen, ja, und deswegen haben wir heute Religionsfreiheit und ich feiere das, dass wir das in unserem Land haben. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass man Religion als Privatsache sieht. Ich glaube für mich in meinem Herzen, ich möchte damit niemandem zu nahe treten, niemand soll durch meine Glaubensüberzeugung unter Druck gesetzt werden. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Menschen in Deutschland zwar irgendwie religiös sind, wenn man sie fragen würde oder interviewen würde oder sagen, ja, ich glaube irgendwie an einen Gott oder ein höheres Wesen oder so, aber dass sie mit niemandem das teilen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die meisten Menschen in unserem Land in keine Kirche oder Gemeinde oder Moschee oder irgendein anderes Gotteshaus gehen, weil Glaube ist Privatsache. Ja, das geht nur mich an. Das Problem ist aber, oder ich sage es vielleicht anders, die Spannung zwischen dieser Einstellung, dass Glaube Privatsache ist, und dem Glauben, den christlichen Glauben, den Jesus angestoßen hat, ist, dass sich das widerspricht. Weil für Jesus war Glaube immer Glaube in einer Gruppe von Menschen. Es war nie privat. Es ging immer Glaube in einer Gruppe. Das fängt damit an, dass Jesus ganz am Anfang nicht irgendwie einen hergenommen hat, gesagt, ich bringe dir mal was bei, sondern 12 seiner Schüler, die sogenannten Jünger, zusammengerufen hat. Und wenn wir die Berichte über das Leben von Jesus genau angucken im Detail, dann merken wir, dass es da nicht nur diese 12 gab, sondern es gab noch andere Schülerinnen und Schüler, die auch bei Jesus dabei waren. Das waren dann oft Bekannte dieser 12 besagten Jünger, also Nachbarn, Freunde, Verwandte und so weiter. Also in der Regel aus dem Beziehungsnetzwerk dieser 12 kamen noch andere dazu. Vermutlich gab es viele Gastschülerinnen und Gastschüler, die nur sporadisch dabei waren oder die regelmäßig, aber in größeren Abständen, vielleicht nur einmal im Monat dabei waren. Es wird uns berichtet an verschiedenen Stellen, dass es teilweise viele waren. Es wird einmal gesagt, 72 Jüngerinnen und Jünger. Es wird an einer anderen Stelle mal gesagt, dass es viele Frauen gab, die als Jüngerin Jesus nachgefolgt sind. Und an einer Stelle am Ende des Berichts über das Leben von Jesus wird gesagt, dass 500 Menschen Jesus als Schülerinnen und Schüler gefolgt sind. Jesus war also kein Privatdozent und das hatte einen Grund. Alle Anweisungen, alles, was er beigebracht hat, alles, was er gelehrt hatte, seinen Schülerinnen und Schülern, war Anweisung an eine Gruppe von Menschen. Nicht private Regeln und Gebote und Tipps, wie du ganz privat deinen Glauben irgendwie auf dich reduzieren kannst. Nein, Jesus hat immer erklärt und vorgelebt, wie Glaube an Gott in einer Gruppe ausschaut. Ja? Und er hat dann auch seinen Schülern das praktisch ausprobieren lassen, weil die Stärke von Jesus war, dass es ein praktischer Dozent war. So ähnlich wie die heutigen Universitäten für angewandte Wissenschaft, so nennt man die ja heute. Früher hießen die technische Hochschulen und weil wir das dann aus dem Englischen übernommen haben, ja University of Applied Science. Deswegen, aber genau, Jesus war ein praktischer Lehrer, der praktisch anwendbare Dinge der Gruppe beigebracht hat und dann auch oft die Schülerinnen und Schüler herausgefordert hat, jetzt probiert das aus. Ich bringe euch das bei und jetzt geht ihr in die anderen Nachbarorte und jetzt probiert ihr das einfach aus. Und Jesus erklärt dabei, dass der Glaube an Gott auch immer Glaube an ihn ist und dass er der Schlüssel ist, um in einer Gruppe miteinander Glauben leben zu können. Einige Jahre später, als dann die ersten christlichen Gemeinden so im Römischen Reich entstanden sind, hat ein gewisser Paulus angefangen, den christlichen Gruppen und Gemeinden und Gemeinschaften, die entstanden sind, Briefe zu schreiben. Dieser Paulus hatte viele dieser neuen christlichen Gruppen selbst gegründet und als Coach sozusagen schreibt er ihnen Briefe von der Ferne, um einfach sie weiter noch zu begleiten. Und er hat in diesen Briefen versucht, den Glauben, den Jesus quasi erklärt hat, seinen Schülern runterzubrechen auf den Alltag der Menschen im Römischen Reich. Und auffällig dabei ist, dass er fast immer nur die Gruppe anspricht in diesen Briefen. Ja, da stehen solche Sachen wie, ihr müsst wissen, das Folgendes so und so ist. Oder ihr sollt bitte so und so damit umgehen. Oder ich bitte euch, dass ihr hier und drauf achtet. Oder Gott will von euch das und das haben. So schreibt er seine Briefe. Das heißt, Paulus erklärt in seinen Briefen, wie der Glaube in der Gemeinschaft mit anderen gläubigen Menschen gelebt werden kann und muss. Es gibt insgesamt 13 Briefe, die quasi der Paulus geschrieben hat. Nur 4 davon sind Briefe an Einzelpersonen. Von diesen 13 waren 2 Briefe an seinen Mitarbeiter Timotheus, ein Brief an seinen Mitarbeiter Titus und noch einen Brief an einen Philemon, der wohl ein sehr guter Freund von ihm war. Und auch in diesen privaten Briefen, das ist verrückt, geht es eigentlich um die Gemeinde, um die Gemeinschaft, um die Gruppe von Menschen. Also der Timotheus war ein Leiter einer christlichen Gemeinde und der Paulus schreibt ihnen in seinem Brief ganz praktisch, wie das im Alltag aussehen kann, dass die Gruppe, die er leitet, wie er die sozusagen, wie die gemeinsam glauben können. In seinem zweiten Brief an den Timotheus, da erklärt er ihm mehr sozusagen, okay, du bist Leiter dieser Gruppe und er zeigt dir, wie kannst du die als Leiter, wie musst du handeln, damit sie gemeinsam glauben können? Und er sagt ihm dann auch, und ich glaube, Timotheus, das kannst du. Ich vertraue darauf, dass du das kannst. Ganz ähnlich auch in dem Brief an den Titus, an diesen Mitarbeiter Titus, da erklärt er, wie man gemeinsam auf Jesus vertraut, trotz widriger Umstände. Und das Krasse ist, dass er sagt, okay, in diesen widrigen Umständen möchte ich, dass sie als Gruppe anderen Menschen, die nicht dazu gehören, Gutes tun. Das ist so das Hauptthema von diesem Brief. Wie könnt ihr als Gruppe an Jesus glauben und damit den Menschen um euch herum in eurem Umfeld Gutes tun? Und der letzte Brief, den Paulus an eine einzelne Person geschrieben hat, das ist der Brief an den Philemon, ist relativ kurz, hat nur ein Kapitel. Sehr, sehr persönlicher Brief. Da ging es nämlich darum, dass dieser Brief mit einem entlaufenen Sklaven zusammen an den Philemon, der Herr von den Sklaven, zurückgeschickt wurde. Also der Sklave wurde zurückgeschickt, ihm diesen Brief mitgegeben. Das ist ein sehr, sehr persönlicher Brief. Und trotzdem geht dieser Brief gleich an die Gemeinde des Philemon. Warum? Weil diese Gemeinde sich im Haus des Philemon getroffen hat. Also ähnlich wie wir uns hier im Ensemble treffen, war in dem Haus von dem Philemon, das muss recht großes gewesen sein, wahrscheinlich war der auch reich, da hat sich diese Gemeinde getroffen, diese Gemeinschaft, diese christliche Gemeinde getroffen. Und er ermutigt jetzt den Philemon, den entlaufenen Sklaven wieder aufzunehmen, bei sich zu Hause, aber vor allem in der Gemeinde der Menschen, die glauben. Denn der entlaufene Sklave hatte angefangen, an Jesus zu glauben. Und der Paulus sagt, pass auf, Philemon, jetzt gibt es eine Sache, die sich geändert hat. Vorher war er nur dein Sklave, nach römischem Recht ist er das jetzt immer noch. Aber jetzt ist er dein Bruder. Jetzt hat er, auf Augenhöhe ist er jetzt, ist er die gleiche Position wie du. Und nimm ihn als Bruder in die Gemeinschaft der Gläubigen auf und dann lebt gemeinsam mit ihm den Glauben. Tatsächlich gibt es keine Stelle im Neuen Testament der christlichen Bibel, wo Glaube individuell nur für mich persönlich gelehrt wurde. Das gab es nicht. Diese Denke gab es damals gar nicht. Die Idee, dass Glaube, den Jesus angestoßen hat, nur für mich ist, das gab es nicht. Das heißt nicht, dass der Glaube an Jesus nichts Persönliches ist. Natürlich betrifft mich das im Herz persönlich. Und ich entscheide mich dafür, ich möchte glauben. Und in dem Moment, wo ich sage, Jesus, ich will an dich glauben, bin ich schon in die Gruppe reingestellt von den anderen, die auch glauben. Er ist immer eingebettet in den Glauben einer Gruppe. Und genauso, und jetzt komme ich zum Thema zurück, das war ja quasi nur so die Hinführung, genauso ist es beim Beten, beim Reden, beim freundschaftlichen Reden mit Gott. Beten ist erstmal nichts Individuelles, das ich nur alleine tue. Die Idee vom Beten war nicht, dass ich ganz persönlich mit meinem Gott und Herrn nur alleine rede, sondern Beten entfaltet gerade dann seine Kraft und seine Energie, wenn Menschen zusammen beten. Also nicht ein ganz besonderes Gebet, was ich ganz bestimmt irgendwie sagen muss mit bestimmten heiligen Formulierungen und dann ist es irgendwie, hat es eine große Auswirkung. Auch nicht der tolle Beter, der ganz besonders heilige Mensch, der jetzt irgendwie ganz besonders, und dann hat es eine Auswirkung, sondern nein. Das Beten, das freundschaftliche Gespräch mit Gott hat dann vor allem eine Auswirkung, wenn Menschen sich zusammentun und zusammenbeten. Jesus hat es einmal sehr deutlich ausgedrückt, er hat es mal in einer seiner Unterrichtsstunden so gesagt. Und noch etwas sage ich euch, wenn 2 von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Und wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Hört sich fast so an, als wenn Gott es ganz besonders mag, wenn 2 oder mehr Menschen zusammen ihm um etwas bitten. Und der Grund dafür ist der, Jesus identifiziert sich mit einer Gruppe von Menschen, die an ihn glauben. Das meint er mit in meinem Namen. Ja? Wenn Menschen zusammen an ihn glauben, dann identifiziert er sich total mit ihnen, so dass er quasi sagt, ich bin real existierend da. Ihr redet sozusagen direkt mit mir, wenn ihr zusammensitzt. Und Paulus greift diese Tatsache in mehreren Briefen an vielen Stellen immer wieder auf. Eine habe ich mal rausgesucht, an die Gemeinde in Thessaloniki hat er Folgendes geschrieben, an die Kirche in Thessaloniki hat er geschrieben: Freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Also lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und dankt Gott in jeder Lage. Dieser Brief geht an eine Gruppe, das vergessen wir meistens, wenn wir sowas lesen. Es kann also nur gemeint sein, lasst euch gemeinsam durch nichts vom Beten abbringen. Dankt gemeinsam, ja? Freut euch gemeinsam. Und jetzt kommt's, das ist das, worum es geht. Nämlich, dass er sagt, das ist der Wille, das möchte Gott. Das ist sein Wille, dass ihr gemeinsam das tut. Gott will, dass Menschen gemeinsam beständig beten, dass sie sich von nichts davon abbringen lassen und in jeder Lage dabei Gott immer und immer wieder Danke sagen für all die guten Sachen, die wir haben. Als Gruppe, als Kirche, als Gemeinschaft, miteinander. Und wenn wir dann anschauen, was für Auswirkungen das hatte, wenn Menschen zusammen gebetet haben, also wie uns berichtet wird in den Texten des Neuen Testamentes, was das für ein Power, was für eine Energie das entwickelt hat, dann kann einem regelrecht die Spucke wegbleiben. Wir schauen uns dazu ein Beispiel aus den Anfängen der christlichen Kirchen im Römischen Reich an, in den ersten Jahrzehnten der Entstehung dieser christlichen Gemeinschaften und Kirchen war es so, dass es relativ schnell zu Unterdrückung und Verfolgung kam. Sie wurden also für ihre Überzeugung, für ihren Glauben verfolgt. Das, was der Friedrich der Große gesagt hat, das soll in Preußen nicht passieren, das ist damals passiert. Zuerst war das in Jerusalem so, in der christlichen Gemeinde, der ersten christlichen Gemeinde, die überhaupt entstanden war. Und dann aber auch in den anderen Städten drumherum. Es hat sich dann ausgebreitet, dass Christen mal mehr systematisch, mal weniger systematisch, aber immer wieder unter Druck gesetzt wurden. Und genau zu dieser Zeit ereignet sich Folgendes. Da wird berichtet, um diese Zeit begann König Herodes die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Paulus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, und jetzt kommt's, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Betete die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Leute zusammen in der Gemeinde, wo er war, intensiv zu Gott. Das ist der Punkt. Da gibt es eine Notsituation, einer der Leiter dieser neuen Bewegung ist gefangen genommen worden. Allen ist klar, dass er sehr wahrscheinlich hingerichtet werden soll, weil der Jakobus wurde auch hingerichtet. Menschlich gesehen ist alles verloren. Und was machen die Christen? Sie setzen sich zusammen, das, was Jesus ihnen gesagt hat, wo 2 oder 3 zusammen sind, da bin ich mitten bei ihnen dabei. Da ist Kraft und deswegen beten wir. Genau, sie tun eigentlich das, was Jesus sagt. Ich bin dann real existierend da. Wenn ihr, und was passiert dann? Dann passiert Folgendes. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Personen aufgestellt und hielten Wache. Also wir haben ja gehört, immer 4 Personen zu 4 verschiedenen Schichten. Also 2 links, rechts und dann vor jeder Tür nochmal einer. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen in eine Gasse entlang. Und plötzlich war der Engel verschwunden. Krass, oder? So viel Kraft hat es, wenn zwei oder drei oder mehr zusammen beten und sich vom Beten nicht abbringen lassen. Wobei, sowohl Petrus als auch die, die gebetet haben, konnten es gar nicht fassen, was hier passiert ist, ja? Ich meine, schaut mal, wie es den Leuten ging, die sich zusammengesetzt haben, nämlich nachdem der Petrus so ein bisschen zu sich kam, gemerkt hat, oh, das ist real, hat er überlegt, wo gehe ich hin, und dann hat er sich entschlossen, ich gehe in das Haus, wo ich annehme, dass die jetzt alle sitzen und beten. Und dann wird Folgendes berichtet. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass sie sich genau so verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es ein Engel sein. Also sie haben überhaupt nicht geglaubt, dass das irgendwie real sein kann. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das auch Jakobus, und das ist der Jakobus, der Bruder von Jesus, berichtet das auch dem Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Krasse Geschichte. Alle hatten das getan, was Jesus seinen Schülern gesagt hatte. Sie haben sich zusammengesetzt, sie haben für die Freilassung gebetet und sie waren sich nicht bewusst, wie viel Kraft jetzt bei dem Beten entstehen kann, sodass sie eigentlich gar nicht daran geglaubt haben, dass das passiert. Ganz im Gegenteil, sie hatten den Eindruck, es wird sicherlich nichts passieren. Vielleicht haben sie gedacht, Mai, vielleicht spürt der Petrus, dass Gott ihn unterstützt oder sowas. Sie haben nicht im Traum daran gedacht, dass Gott, dass Jesus, wenn sie beten, die Gefängnismauern sprengen kann. Dass er kein Problem mit Wachsoldaten hat, kein Problem mit irgendwelchen Handschellen, selbst wenn der Gefangene an zwei Soldaten festgekettet ist. Die ersten Christen haben komplett unterschätzt, welche Kraft das Zusammenbeten hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ist es nicht mit uns ganz genauso? Ganz ehrlich, wir alle unterschätzen komplett, welche Kraft das Zusammenbeten hat. Übrigens haben die ersten Christen sehr, sehr schnell aus diesem Ereignis gelernt. Einige Jahre später saß Paulus, also dieser Leiter, der als Coach mit den Briefen, ne, wir haben eben gehört, die Gemeinden, die Kirchen, die erst neu gegründeten, begleitet hat, der saß also im Gefängnis. Wir wissen, dass, weil in seinem Brief an Philemon, über den habe ich ja eben geredet, also der mit dem entlaufenden Sklaven, ja, in diesem Brief schreibt er das nämlich, und das schreibt er in seinem Brief, weil er von diesem Ereignis des Petrus wusste Folgendes. Gleichzeitig bitte ich dich auch, mir eine Unterkunft bereitzuhalten. Denn ich hoffe, dass euer Gebete erhört werden und Gott mir in seiner Gnade ein Wiedersehen mit euch schenkt. Ich meine, was ist das für ein Glaube, habe ich gedacht. Hey, was ist das für ein Vertrauen? Da sitzt du im Knast. Und nur weil die Gemeinde unaufhörlich betet, das weißt du, deswegen bist du dir so sicher und bist so zuversichtlich, dass du bald entlassen bist, dass du sagst, hey, richtet mir schon mal das Zimmer her, ich komme bald. Ja? Krasser Glaube. Glaub mir, das gemeinsame Gebet hat unheimlich viel Kraft. Wenn wir zusammen beten, werden Kräfte Gottes frei, die mehr tun können, als wir uns überhaupt vorstellen können. Aber bitte nicht falsch verstehen, das ist keine Magie oder kein Automatismus. Ja? Nichts, jeder, für den unablässig gebetet wurde, kam dann auch tatsächlich aus dem Gefängnis frei. Beim Paulus wissen wir es nicht. Also wir wissen, dass er daran geglaubt hat, wir wissen nicht genau, wie es ausgegangen ist. Ja? Und Gottes Kraft wird auch nicht im Gebet irgendwie herbeigeschworen. So nach dem Motto, wenn viele, viele Menschen zusammensitzen und immer wieder chanten, immer wieder dasselbe chanten, dann entsteht immer mehr Energie. Ja? So nach dem Motto, wenn die Leute quasi, also es geht um das persönliche, freundschaftliche Gespräch. Es geht Gott um das Herz. Ja? Dass wir, erinnert euch, wie mit einem Freund zu Gott reden, dass wir ihm alles sagen, dass wir das auch durchaus mal mit Musik machen dürfen und dass wir lernen können, wie das geht. Mit diesem Gebet, diesem persönlichen Gebet. Ja, es geht Gott um das Herz, dass wir sagen, also zum Beispiel damals in der Situation, dass sie sagen, Gott, unser Vater, der Petrus, unser Leiter, sitzt im Knast. Ich meine, das tut uns weh, das ist so krass. Ich meine, wie viel haben wir von dem Petrus gelernt? Der hat uns beigebracht, an dich zu glauben, Jesus. Und wir glauben doch sicher, wir glauben dran, das kannst du doch. Du kannst ihn doch befreien, oder? Du bist doch der alle Macht hat. Wir wünschen uns das. Deine Herrlichkeit, deine Kraft hören nie auf, hast du gesagt. Wir glauben dran, dass du den Petrus befreien kannst. Um so ein Gebet, so ein Herzensgebet geht es Gott. Ja, es geht nicht um irgendwie, dass viele Leute irgendwie ständig sagen, befreie den Petrus, befreie den Petrus, befreie den Petrus, befreie den Petrus, befreie den Petrus. Oh, er wird morgen hingerichtet, befreie den Petrus. Und dann vielleicht noch so eine bestimmte Bewegung, forget it. Das ist Magie und Gott und Jesus hat mit sowas nie irgendwas zu tun gehabt. Er will unser Herz spüren. Natürlich heißt das nicht, dass wir nicht alleine beten sollen. Damals bin ich mir ganz sicher, ja, als der Petrus im Knast war, da gab es Leute, die mussten dann auf die Arbeit. Und dann haben sie das Gebet mit auf die Arbeit genommen und haben da weiter gebetet. Das ist ja gar keine Frage. Natürlich sollen wir auch alleine Gott unser Herz ausschütten. Was weiß ich, wenn wir morgens aufstehen oder beim Kaffee am Frühstück oder was weiß ich, wenn wir uns in die Bahn setzen auf dem Weg zur Arbeit oder am Fahrrad oder vor dem PC oder vor dem Gespräch mit dem Chef, was demnächst ansteht oder auf dem Nachhauseweg beim Einkaufen, beim Sport, wo auch immer, in welcher Situation immer. Wir sollen eigentlich immer beständig mit Gott reden, aber diese Gebete, ja, die sollen eingebettet sein in das Gebet, was wir zusammen immer wieder sprechen, dass wir zusammenkommen und dass wir miteinander zusammen auf dem Weg sind und Jesus vertrauen. Und ich habe den Eindruck, dass uns genau das fehlt. Ich meine, wir haben im Projekt X Leute, die einzeln beten. Der eine betet hier, der andere betet da, der andere dort und dort. Und dann gibt es Leute, die vielleicht zu zweit beten, hier zwei und da zwei. Und hier ist irgendwie eine Gruppe oder so. Wir haben auch ein Gebetsteam, ja. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das ist irgendwie zusammenhangslos. Das hat nicht wirklich so viel miteinander zu tun. Das ist nicht eingebettet in das gemeinsame Gebet, das wir immer wieder zusammen beten. Und ich muss sagen, ich habe da auch meinen Anteil daran, weil ich bin Pastor hier und ich habe das Ding hier geleitet. Und ich glaube, dass ich in den letzten Jahren an der Stelle, ist mir aufgefallen beim Vorbereiten, zu wenig den Fokus auf das gemeinsame Gebet gelegt haben. Ganz ehrlich, wir als Projekt X, wir beten zu wenig zusammen. Vielleicht sind oder vermutlich sind wir deswegen auch an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Und ich sage gar nicht, was ich damit meine. Dreh dich einfach um und schau. Alle, die seit 5 Jahren hier sind, schaut euch einfach um und dann wissen wir, worüber wir reden. Vermutlich ist das auch der Grund, warum es so ausschaut. Was könnte sich in unserer Kirche alles ändern, wenn wir immer wieder zusammenkommen würden zum Beten? Darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir nächste Woche bei der Retro-Perspektive in unseren Homezones reden. Was könnte sich ändern, wenn wir immer und immer wieder zusammen beten? Aber natürlich müssen wir auch wissen, wie das geht. Und ich glaube, viele von uns wissen nicht genau, wie das geht. Kann es sein, dass du einer von denen bist, ich weiß nicht, auch im Stream, dass du einer von denen bist, der, wenn ihr zusammen in der Homezone betet, dass du immer still bist und die anderen beten lasst, weil die können das irgendwie besser, die haben die besseren Worte, du weißt nicht, was du sagen sollst. Und mir geht es jetzt nicht darum, um die Inhalte. Die Inhalte, wie gesagt, kannst du einfach hier mit dem Vater unser dich inspirieren lassen. Mir geht es um das How-To. Wie geht das? Ja? Mit welchem Ton? Mit welchen Vokabeln? Wie lang? Wie kurz? Was mache ich, wenn der andere genau das gebetet hat, was ich beten wollte? Oder wenn alle eine Minute geschwiegen haben oder länger? Was ist dann? Und ich will dazu am Ende einfach ein ganz, ganz 10 ganz, ganz praktische Tipps geben. Und du kannst dir ein Foto von den Slides machen. Ich kann dir das aber auch per E-Mail noch zuschicken. 10 einfache, praktische Punkte, was uns helfen kann, zusammen zu beten. Gerade wenn du dich schwer damit tust. Das Erste, geh entspannt in die Situation. Ja? Du musst nicht, du darfst. Entspann dich. Entspann dich einfach. Dann, zweitens, überleg dir vorher, was du beten willst. Das kannst du schon vor der Homezone machen. Irgendeine Sache, die dir wichtig ist, die nimmst du mit. Schreibst du dir auf. Ja? Überleg dir vorher. Vielleicht aber auch, wenn alle irgendwie zusammensitzen und sagen, hier, betet mal dafür, dass du dir einfach überlegst. Oh, diese eine Sache, die nehme ich. Das ist mein Punkt. Und dann eben, das habe ich eben schon gesagt, schreib es auf. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr zusammensitzt, du nimmst dein Smartphone und schreibst es auf. Oder einen Zettel und schreibst es auf. Das ist doch nicht peinlich, ne? Das ist voll okay. Das darfst du dir, damit du nachher, wenn alle beten, einfach weißt, das ist mein Punkt, den möchte ich einbringen. Dann das Vierte, sag es einfach mit deinen Worten. Du darfst mit Gott so reden, wie du redest. Und wenn es mal um Emotionen geht, dürfen da auch Worte fallen wie Mist oder krass oder geil oder was auch immer. Das soll dein Herz ausdrücken. Du darfst so reden, wie du redest. Dann, es darf kurz sein. Natürlich. Vielleicht sagst du nur, danke Jesus, in dieser Homezone habe ich so viel gelernt. Amen. Das reicht. Voll in Gott. Oder vielleicht auch das, was weiß ich, dass du sagst, Jesus, der und der aus der Homezone, bitte heil ihn. Mehr nicht. Das sind irgendwie 5 oder 6 Worte, das ist überhaupt kein Problem. Du darfst es kurz halten. Du musst dich dafür nicht schämen. Auch wenn jemand anders ganz lang betet, überhaupt kein Problem. Dann das Netze, denk nicht zu viel, fang einfach an. Weißt du, wenn du mal das erste Wort gesagt hast, dann wirst du merken, es ist viel einfacher, als du irgendwie, dann ist die Spannung weg und dann sagst du einfach das, was du mit deinen Worten sagst. Und wenn du zwischendrin mal irgendwie einen Zungenbrecher hast oder stolperst oder irgendwas, keine Ahnung, die Moderatoren im Radio und im Fernsehen machen uns das vor, ja, die sagen dann kurz Verzeihung und dann sagen sie es nochmal, das ist doch gar kein Problem. Und dann, wenn jemand genau das, was du beten wolltest, auch schon gebetet hat. Ja, ich kenne die Situation. Du hast ja so gedacht, ich will genau für zum Beispiel für den und den beten und dann hat schon jemand anders, hey, entspann dich, sag es einfach nochmal mit deinen Worten. Ist überhaupt kein Problem. Und wenn die Worte, wie der anders gesagt hat, genau die sind, die du sagen willst, auch kein Problem. Überhaupt kein Problem. Es geht um dein Herz. Und gerade das, wenn der andere es gesagt hat und du es auf deinem Herzen hast, sprich es aus. Das ist ehrlich. Dann als nächsten Punkt, der 8., schau dir ab, wie andere es machen. Man kann bei dem Beten einfach von anderen viel lernen. Oh, wie der es redet mit seinem, ja, keine Ahnung, wie er halt redet und sagt, okay, das ist sein Style und ich mache es so, wie ich mache oder ich übernehme das. Dann das 9., du darfst zu Hause üben. Du darfst einfach zu Hause vor dem Spiegel einfach mal laut beten, dass du es mal gemacht hast. Manchmal muss man seine eigene Stimme hören. Und das tut gut, ja? Und es ist überhaupt kein Problem. Ganz ehrlich, wenn ich vor einer größeren Menge wie hier bete, dann mache ich das oft zu Hause, dass ich das echt übe. Damit ich auch drin bin und nicht dann irgendwie mich ablenken lasse und plötzlich gar nicht mehr genau weiß. Und manchmal schreibe ich es mir auf. Ist okay. Gar kein Problem. Und dann das Letzte. Übe gerne mit einer anderen Person, der du vertraust. Beten in der Gruppe kann man lernen, wenn man einfach sich mit einer Person hinsetzt und dort einfach das mal ausprobiert. Und auch da darf es ganz kurz sein. Einfach nur ein kurzer Satz und dann betet der andere und dann vielleicht ein zweiter kurzer Satz. Und ich glaube, das hilft uns, wenn wir so zusammen beten. Und ich hoffe, dass dir diese Liste hilft. Wie gesagt, gerne abfotografieren oder beim Stream kurz zurückschalten und nochmal einen Screenshot machen oder du schreibst einfach mir an info@projektx-augsburg und dann kann ich dir das schicken in die Home, sonst gibt es die Liste dann auch nochmal, darüber können wir uns dann da unterhalten. Einfach, damit wir miteinander lernen zu beten. Und du wirst staunen, wenn wir das tun, was dann passieren wird. Und dann lass uns im Projekt X einen Weg finden, weil das ist dann auch nochmal die nächste Herausforderung. Wie kann das aussehen, das Zusammenbeten? Und dafür haben wir uns jetzt am Ende was ausgedacht. Es ist so, wir haben ja ein Gebetsteam und als Leitungsteam haben wir mit denen geredet, wie könnten wir hier weitermachen nach dieser Themenstaffel, damit es passiert, dass wir zusammen mehr beten. Ja? Und wir müssen ehrlich sagen, wir wissen es nicht. Und ich glaube, wir als Gemeinschaft, ja, man redet von kollektiver Intelligenz, ja, wir wissen das gemeinsam, indem wir miteinander uns austauschen. Und wir haben uns dazu überlegt, dass wir für jetzt eine Umfrage machen, genau jetzt, also du kannst es auch zu Hause machen, aber wenn du es jetzt machst, dann wird es auch jetzt passieren. Zieh dein Smartphone raus, wenn du es in der Jackentasche hast, gehst du jetzt zu deiner Jacke und holst es. Man kann auch unten einfach diesen Link eingeben, wenn das zum Scannen nicht geht. Ich weiß nicht, wie das von den Kontrasten ist, ob das gut geht auf dem Smartphone. Deswegen auch nur der kurze Link. Braucht ungefähr, also maximal 5 Minuten, da musst du schon viel nachdenken. Kannst einfach auch schnell ausfüllen, dass wir so einen Eindruck bekommen, wo stehen wir miteinander mit dem Beten. Und das wird uns helfen, um Orte zu schaffen, wie auch immer, digitale, analoge, vor Ort oder nicht, oder was weiß ich, remote, keine Ahnung, wo wir zusammen beten. Dass das passiert, dass unser ein Gebet eingebettet ist in das gemeinsame Gebet. Also einfach 5 Minuten, vielleicht können wir die Playlist kurz an der Stelle noch wieder anmachen. Ein bisschen Musik ganz leise im Hintergrund und dann kann jeder das ausfüllen. Und wer fertig ist, kann dann sein Smartphone hochladen. Ich sehe das dann schon, wenn ihr fertig seid. Und danke schon mal für das Ausfüllen. Übrigens auch am Stream sehr gerne jetzt die Zeit nutzen, diese Umfrage auszufüllen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen. Oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.